Radio 1. Hörbar Rust.
Oh, und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast ist heute unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Das ist auch lustig. Kurz bevor die Musik jetzt zu Ende ist und das Mikro auf ist, sage ich meinem Gast nochmal schnell, Sie wissen dann, was ist eher so eine Unterhaltungssendung. Ich meine, das hätte man, wenn dann auch schon mal eine Viertelstunde vorher sagen können oder bei der Einladung. Aber ich habe Glück, Frau Grütters weiß offenbar, worauf sie sich eingelassen hat. Für Sie nochmal herzlich willkommen. Und bevor Sie Frau Grütters nun hören und das Mikro aufgezogen werden, wollen wir erstmal eine Kurzbiografie abspielen.
Hörbar Rust. Heute mit
Professor Monika Grütters, 53. Die heutige Kulturstaatsministerin kommt in Münster zur Welt. Sie hat 4 jüngere Geschwister, tritt mit 16 in die Junge Union ein und soll und will eigentlich Medizin studieren, landet dann aber doch bei Germanistik, Kunstgeschichte und Politik in Bonn. Grütters arbeitet in der damaligen und ab 1989 auch in der späteren Hauptstadt erfolgreich im Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Herz gehört allerdings schon früh der Kunst und der Kultur. 1995 wird sie für 10 Jahre Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, geht 2005 in die Bundespolitik und ab 2009 leitet sie den Kulturausschuss des Bundestages, bis sie 2013 zur Ministerin ernannt wird. Unsere Kurzbiografie weist natürlich große Lücken auf, die wir in den kommenden 2 Stunden mit Freude erfüllen werden. Herzlich willkommen, Monika Grütters, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, jetzt nochmal richtig herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Es gibt ja Politiker, die kommen in so eine Sendung wie die Hörbar sehr gerne, weil sie wissen, da geht es im Wesentlichen auch mal so darum, Kindheit, Jugend, jemanden mal jenseits der klassischen Felder kennenzulernen und sich für einen Moment mal raushalten zu können aus Kritik, die ja durchaus auch aus journalistischen Kreisen kommt. Bei Ihnen, Sie müssten da jetzt gar nicht so erleichtert sein, weil bei Ihnen kommt gar nicht so viel Gegenwind. Also ich habe ja jetzt viel gelesen. Sie machen Ihre Sache anscheinend ganz gut. Oder haben Sie das Gefühl, Sie müssen doch kämpfen?
Das ist nett, dass Sie das sagen. Und das andere ist, wenn man sagt, hier kannst du dich wenigstens im Gesprächsformat mal von der Politik entspannen, muss ich umgekehrt sagen, Typ für klassische Home-Stories bin ich umgekehrt auch nicht. Aber beides zusammen, also was hat die Person mit der Politik zu tun, die sie macht, das finde ich eine gute das finde ich eine gute Idee, das hier mal ein bisschen zu erforschen.
Nun ist das Feld Kunst und Kultur ja eins, und das macht es ja auch interessant, indem es um Differenzen geht, um Reibungen, Ecken, Kanten, um Dissens. Das macht ja Kunst und Kultur oft auch interessant, und gerade diesen Standpunkt vertreten Sie ja auch. Sie haben mal jetzt sinngemäß zitiert gesagt, ein Künstler kann nur so lange gut sein, solange er nicht gefallen muss.
Ja, ich glaube, dass Künstler dann gut, wenn sie nicht zwangsläufig gefallen müssen, wenn das Publikum oder die Geldgeber, das ist in Deutschland hauptsächlich der Staat, das nicht mit der Erwartung tun, jetzt mach uns aber auch mal einen schönen Abend raus, sondern wir haben aus unserer Geschichte in Deutschland 2 Diktaturen in einem Jahrhundert tatsächlich eine Lehre gezogen, nämlich die, dass Kunst und Wissenschaft frei sein müssen. Die Diktaturen beginnen immer damit, Intellektuelle mundtot zu machen. Und im Umgekehrten bedeutet das für uns alle Freiheit für die Künste. Und das lösen wir, Deutschland, die Bundesrepublik heute, durch eine relativ auskömmliche staatliche Finanzierung ein, die dafür sorgen soll, dass Künstler eben unabhängig von so etwas wie Moden, unabhängig vom Geschmack eines Geldgebers. In Amerika sind das häufig ja reiche Leute, die zum Beispiel die Metropolitan Oper finanzieren. Die haben natürlich Erwartungen an das Produkt, was dabei rauskommen soll. Damit das in Deutschland anders läuft, finanziert der Staat diese Einrichtung in der Hoffnung, dass da auch mal was Avantgardistisches passiert. Also etwas, was uns vielleicht am Anfang stört, unbequem ist. Kritisch. Und ich glaube, dass die klassische Rolle von Künstlern die ist, tatsächlich so etwas wie ein kritisches Korrektiv einer Gesellschaft zu sein. Wir brauchen so mutige Schriftsteller, auch unbequeme Denker.
Darf ich kurz einhaken? Nun ist es ja nicht so, dass der Staat im Gießkannenprinzip, obwohl manche ihm auch das vorwerfen, fördert, sondern dass auch da bestimmte Gremien entscheiden, also dass auch da Konzepte geschrieben werden müssen. Also Sie sind selbst jemand, der auch zum Beispiel Stipendien irgendwann mal ausgesucht hat. Ich weiß nicht, ob Sie es immer noch tun. Das heißt, Sie werden dann nach Ihren eigenen Kriterien vorgehen, die ich natürlich nicht kenne. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel eines avantgardistischen, experimentellen Theaterstücks oder Films. Weiß ich nicht. Wird so ein Film, wird so ein Konzept von den betreffenden Stellen mutig genug gefördert oder wird dann nicht vielleicht doch so eine Honig-im-Kopf-Geschichte?
Na, wir müssen unterscheiden. Das eine ist die Förderung oder die Finanzierung unserer Institutionen, Theater, Museen, Literaturhäuser, auch Festivals. Und das andere ist die Förderung der freien Szene, also da, wo es bei den in der Regel freiberuflich agierenden Künstlern direkt ankommt. Und ich glaube, die Kulturpolitik muss zweierlei tun. Einerseits das kulturelle Erbe sichern. Das tun wir, indem wir beispielsweise in die Institutionen Geld geben, und das andere ist, das avantgardistisch-zeitgenössische zu fördern, und das landet dann eher bei den Künstlern in der freien Szene, wobei die natürlich auch aktiv sind in unseren Häusern. So, und da ist es so, dass sich die Politik, die das Geld gibt, in der Regel aus den ästhetischen Entscheidungen sehr systematisch und hartnäckig heraushält. Wir müssten uns ja sonst den Vorwurf Staatskunst gefallen lassen, und das darf ja gerade, wenn man die Freiheit will, nicht sein. Also delegieren wir solche ästhetischen Entscheidungen an Jurys, Fachjurys. Und ich finde, dass das in Deutschland sehr, sehr gut läuft. Also wir gönnen uns doch den ein oder anderen kleinen, unbequemen, kulturellen Aufschlag. Also ich finde immer, fassen wir es so zusammen, Künstler sollen und dürfen Zumutung sein. Wenn sie das, was sie machen, darüber hinaus auch noch beim Publikum ankommt, also gefällt, umso besser.
Mhm. Okay. Wir werden sicherlich ins ein oder andere Thema doch ein bisschen reingehen, da haben Sie recht. Mhm. Also ganz sollten wir die Politik aus dem Gespräch auch gar nicht rausschneiden. Wie soll das auch gehen bei Ihnen? Ich merke das schon. Aber wir starten jetzt mal mit Musik. Die ersten zwei Songs in dieser ersten halben Stunde kommen von sehr, sehr unterschiedlichen Interpreten und zeigen vielleicht ihre innere Zerrissenheit, diese Widersprüche in dieser Person.
Ich finde Vielfalt
natürlich, denn jetzt erstmal Kraftwerk, später dann Aber. Also fangen wir mal an mit das Model Kraftwerk. Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht?
Ja, also erstens war ich in diesem Januar bei Kraftwerk in dem großen Konzert in der Nationalgalerie und schwerst begeistert, muss ich sagen. Also diese Musik nimmt einem buchstäblich mit und natürlich.
Kannte die früher eigentlich auch?
Ja, ich kannte Kraftwerk natürlich deshalb, weil deren Stilprinzip ist, in Museen oder in Galerien aufzutreten. Die haben ja immer dieses Sparten-Crossover eigentlich praktiziert von Anfang an. Groß geworden sind die meines Erachtens nicht in Konzerthallen, sondern tatsächlich durch Auftritte in befreundeten Künstlerkreisen. Und deshalb waren die mir immer schon als besondere Zutat bekannt. Und natürlich Autobahn und solche Dinge auch. Diese computeranimierte Musik und so weiter, auch diese 3D-Installation, das kennt man ja, ich auch. Aber erlebt habe ich sie in diesem Januar zum ersten Mal. Und das Model ist natürlich deshalb toll, in diesem Abo Menschenmaschine ist ja Emil Schuld, war in ein Model verliebt. Da fällt das so ein bisschen heraus, dieses Lied. Und ich fand das ganz toll. Ich dachte, sie würden das eher mehr am Ende der Sendung bringen. Aber am Anfang so als Einstieg, finde ich, hat es doch eine programmatische Note. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Album schon von 1978 ist, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe ein paar Jahrzehnte später erst richtig bewusst wahrgenommen, was die machen.
Monika Grütters, unsere Kulturstaatsministerin, ist heute hier zu Gast. Eine junge Wilde, wie sie gut vom Wann wurden Sie denn das letzte Mal Junge Wilde genannt? So lang kann es ja noch nicht her sein.
Ich kann mich aber kaum noch dran erinnern. Also ich habe hier immer so ein anderes Etikett mal so mitgekriegt. So, ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt, scheißliberal in der Union. Ach. Also ich bin keine FDP-Verdächtige, aber in der Union galt ich eher nicht als zu konventionell oder konservativ gar, sondern dort immer eher an dem Rand zur Mitte oder nach links hin. Und ich glaube, das liegt am Fach einfach, das liegt am Thema Kultur und das liegt auch am Thema Wissenschaft. Ja,
wieso? Als Frau ist man doch mit diesem Gedöns ganz gut aufgehoben.
Nee, das Gedöns versuchen sie einem dann immer in Sachen Frauenpolitik anzuhängen. Bei der Kultur ist man, das ist ja kein klassisches Ressort, mit dem man Karriere macht. Das gilt nicht nur für die Union, sondern auch in anderen Parteien. Da können sie, wenn sie am Stand stehen und Luftballons verteilen, auf der Straße nicht groß mit punkten. Und wenn man also so ein Nischenthema in einer Partei besetzt, egal in welcher, haben sie ein bisschen ein Prä, brauchen aber auch Unterstützer. Weil natürlich mehrheitsbildend sind Themen wie Innenpolitik oder wie Mieten oder wie Stadtentwicklung oder wie Soziales natürlich immer. Und deshalb hat man sich Kulturpolitiker wie den Volker Hasemer und mich eher gegönnt, sag ich mal.
Aha.
Aber ist damit ja auch zum Glück nicht schlecht gefahren. Also die Partei, glaube ich, für die ist das gut, wenn sie Fachpolitiker hat in manchen Sparten. Und ich selber hätte nie etwas anderes als Kultur und oder Wissenschaft, aber vor allen Dingen Kultur machen wollen.
Was ist denn eigentlich Wissenschaftskultur? Die haben Sie ja gelernt, als Sie hier nach Berlin kamen. Und ich will mir so ein paar Sachen von Ihnen einfach mal erklären lassen, weil die Worte kennt man.
Ja.
Was genau ist es?
Tatsächlich ist es ja so, wenn ein gesellschaftliches Thema irgendwann auf die sogenannte Metaebene rückt, also auch plötzlich zum Reflektieren anregt.
Wir zum Beispiel?
Haben sehr früh mit Computern hantiert. Ich habe meine Magisterarbeit noch auf der Schreibmaschine geschrieben, 1988. Aber da hatte im Studentenwohnheim mein Nachbar bereits ein Computer und ein Zettel an der Tür stehen, bitte nicht stören, bin verliebt in meinen Computer. Und irgendwann wird das Thema Digitalisierung zu einem gesellschaftlichen Phänomen und dann natürlich auch von der Wissenschaft entdeckt. Und bei der Kultur ist das so, wir haben hier ein Fach Kulturmanagement, also zu sagen, wir überlassen das nicht mehr nur dem freien Spiel der Kräfte, sondern versuchen den gesellschaftlichen Nutzen und die Zusammenhänge herauszufinden, um dann entsprechend auch drauf einzuwirken oder das Beste draus zu machen füreinander. Das ist dann, wenn es auf der Metaebene, das heißt in der Wissenschaft ankommt. Und ich unterrichte ja an der Freien Universität im Fach Kulturmanagement im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Machen Sie das immer noch?
Ja,
seit
23 Jahren, mittlerweile das 24. Jahr und hartnäckig jeden Dienstagabend. Vor allen Dingen im Wintersemester und ich liebe das, weil ich auf diese Weise mit jungen Menschen zusammenkomme.
Dass Sie tun so, als ob Sie selbst schon so Methusalem wären.
Nein, aber ich habe zumindest, ja.
Ja, was? Fühlen Sie, jetzt sind wir ganz ehrlich.
Ich bin 53, ja. Sprechen wir es offen aus.
Ja, aber ganz genau, sprechen wir es offen aus. Und ich will hier nicht, es geht hier nicht darum, dass ich Ihnen was zuspielen will und Sie nicht fischen wollen. Jetzt mal ganz, wir können auch gerne später noch mal ein bisschen länger übers Alter sprechen. Fühlen Sie
Muss
sich
nicht
alt?
Sein.
Also warum weichen
ich
Sie
fühle
aus?
Mich überhaupt nicht alt, sondern sehr frisch, energisch und dynamisch. Aber ich bin eben nicht verheiratet und habe keine Kinder. Und bin also begeisterte Tante zwar aller meiner Neffen und Patenkinder, aber ich habe eben selber keine. Und deshalb suche ich gezielt auch über so einen Lehrauftrag sehr wohl den Kontakt zur jungen Generation. Ich merke, dass mir das fehlt und dass das ein gutes Angebot und ein gutes Miteinander ist. Mhm. Also das ist mehr der Punkt. Und ich beobachte natürlich auch in den vergangenen 23 Jahren, wie sich auch die junge Generation verändert. Nicht nur im Verhältnis zu mir, was mache ich draußen, wie reagiere ich drauf. Früher war ich ja auch nicht so viel weiter von meinen Studenten entfernt, als ich es heute bin, 23 Jahre später. Aber auch, wie sich da eine sehr selbstbewusste junge Generation entwickelt, die aber zum Beispiel keine Zeitung mehr liest.
Mhm.
Und wenn ich sie nach politischen Dingen frage am Beginn der Stunde, so, was waren die wichtigsten Themen der vergangenen Woche, was waren die wichtigsten kulturpolitischen Themen der vergangenen Woche, dann sitzen die erstmal und starren mich erstaunt an.
Wobei, das kann man ja auch bei online lesen, da braucht man keine Zeitung.
Sagen die auch immer und das ist auch schön, Suchbegriff eingeben und eine Antwort finden, aber mir fehlen dabei die Erfahrung der Trouvaillen, also der zufällig etwas zu finden.
Ah, von Trouvé.
Ja, aus dem Französischen Trouvaillen. Das sind so beiläufige Fundstücke.
Mhm.
Wenn ich eine Zeitung aufmache, will ich wissen, was war jetzt wichtig und nicht, was sagt der oder die zum Thema Flüchtlinge. Also das möchte ich vielleicht auch wissen. Aber ich mache eine Zeitung mit einer anderen Haltung auf. Ich, Monika Grütters, beginne beim Lesen der Zeitung damit, was ist heute die erste Headline, worüber wird der Leitartikel geschrieben? Wie gewichten wichtige Intellektuelle in der Bundesrepublik, das sind ja die, die diese großen Zeitungen machen, wie gewichten die politischen Geschehnisse? Und dasselbe dann mit großer Spannung im Feuilleton. Das möchte ich wissen. Und wenn ich etwas gezielt suche, weiß ich auch, wo ich eine Antwort darauf bekomme. Aber das andere sind, finde ich, Bildungsspaziergänge.
Gut, da könnte ich Ihnen jetzt widersprechen und sagen, wenn ich zum Beispiel bei sowas wie Wikipedia oder überhaupt bei vielen Sachen, die online erscheinen, habe ich ja die Möglichkeit, sofort unmittelbar bestimmte Dinge zu vertiefen. Das heißt, ich werde sofort auf andere Links geschickt, wenn ich zum Beispiel Trouvaillen nicht kenne, nicht weiß, könnte ich mir jetzt sofort mit einem Klick die Geschichte dieses Wortes etymologisch erklären lassen unter Umständen.
Aber Sie finden dabei nicht den Buchtipp, auf den Sie nicht gewartet hatten und der vielleicht das größte Leseerlebnis dieses Herbstes sein könnte.
Den schickt mir dummerweise Amazon als Dauerwerbeding.
Jetzt fangen Sie nicht mit Amazon an, da werde ich ganz energisch. Schön. Ich habe ein Buch Buchhandlungspreis ausgelobt, um das Publikum zu sensibilisieren dafür, dass sie ihre stationären Buchhandlungen pflegen müssen, um weiterhin das Gespräch über die Literatur zu haben. Ich habe noch nie ein Buch bei Amazon bestellt und hoffe, dass ich auch nie dazu gezwungen werde.
Das war auch eher der negative Kontext, dass ich weiß, dass diese Krake, die ich noch nicht benutzt habe, ich habe natürlich auch schon über Amazon bestellt, aber dass diese Krake wirklich alles weiß, ob ich gerade Socken suche oder Regenschirme. Aber die erste halbe Stunde ist um. Wir werden, ich verspreche es, über den Buchhändlerpreis sprechen, auf jeden Fall noch. Und spielen jetzt erstmal ABBA. Und wie ärgerlich, denn die Geschichte zu ABBA, aber das ist ein super Cliffhanger, können wir uns erst in der nächsten halben Stunde abholen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Monika Grütters, unsere Kulturstaatsministerin, ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Scott Matthews mitgebracht mit Elusive. Elusive, Scott Matthews, unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist heute hier zu Gast. Jetzt haben wir in der ersten halben Stunde doch ganz schön viel über Kulturpolitik gesprochen. Also tauchen wir jetzt ein in das Münster der frühen 60er Jahre. Sie sind dort zur Welt gekommen, als erstes von 5 Kindern.
Genau.
Ihr Vater war oder ist Arzt?
Ja, lebt noch, ist Arzt. Und mein Bruder hat die Praxis mittlerweile übernommen. Meine Mutter hat in 6 Jahren 5 Kinder geboren, Mädchen, Junge, Mädchen, Junge, Mädchen. Ich bin wirklich in einer glücklichen Familie aufgewachsen und ich weiß, das ist ein ganz großes Geschenk. Das ist die Basis, das ist die Mitgift fürs ganze Leben. Und ich habe zu allen meinen 4 Geschwistern und ihren Familien, die alle Jungs haben als eigene Kinder, ich könnte mit jedem von denen in Urlaub fahren und tue das auch. Wir haben einen zum Glück wirklich engen und sehr netten Kontakt, obwohl wir alle in anderen Städten wohnen. Mein Bruder ist Entwicklungshelfer und zurzeit auf den Philippinen, war vorher 7,5 Jahre im Südsudan. Eine Schwester ist Tänzerin und lebt auf Usedom mit einem Künstler zusammen und hat auch einen künstlerisch extrem begabten Sohn, der mir eine ganz tolle Figur gemacht hat, die auf meinem Schreibtisch im Kanzleramt steht. Einen kleinen König und die Figur heißt Vermisst, weil die beiden anderen Könige fehlen ja. Und irgendwie witzig, ironisch.
Geht es um die Heiligen Drei?
Ja, offensichtlich hat er sich das dabei gedacht. Netter Kerl, ganz wilder Junge. Und dann habe ich noch, wie gesagt, einen Bruder, der die Arztpraxis meines Vaters übernommen hat und mit seinen 3 Söhnen in Münster lebt. Und meine jüngste Schwester lebt in Bayern und ist in der Erwachsenenbildung tätig und hat auch 3 Söhne. Und wir haben alle einen wirklich richtig guten Kontakt zueinander. Es sind die engsten Menschen in meinem Leben.
Trifft sich die ganze Familie einmal im Jahr? Kriegen Sie das hin?
Nee, das kriegen wir leider nicht mehr hin. Schon allein deshalb, weil mein Architekturbruder ja, wie gesagt, sich in die weite Welt aufgemacht hat. Nächste Woche kommt er aber nach Deutschland und ich komme deshalb dann auch nach Münster. Dann sehen wir uns zumindest schon mal mit meinen Eltern, meinem einen Bruder, mit dem zweiten Bruder und dann bin ich dabei. Also so versuchen wir das. Als es im vergangenen Jahr meinem Vater schlecht ging, haben wir das aber alle zum Beispiel hinbekommen, uns zu treffen. Und als die goldene Hochzeit meiner Eltern gefeiert wurde, sind sie nach Berlin gekommen, alle. Und als ich meinen 50. Geburtstag feierte, waren fast alle da. Sogar mein Bruder aus dem Sudan kam und dann habe ich ihm versprochen, vor großem Publikum, Martin, wenn du nächstes Jahr 50 wirst, dann gehe ich auch dahin, wo du bist dann. Und dann war er in Neapel und machte eine kleine Auszeit mit dem Fahrradfahren. Dann bin ich natürlich nach Neapel gefahren. Also es ist entspannt schön.
Okay. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal, die ABBA-Geschichte nachzureichen. In welchem Alter befinden wir uns denn bei The Winner Takes It All?
Ich glaube, da war ich 15 zum Beispiel, vielleicht war ich 14, jedenfalls nervig oder 13. Und meine Eltern haben mir zu Weihnachten
Sie waren
meine
nervig?
Erste LP, ich glaube, meine Mutter fragen wir danach besser nicht, wie sie mich fand, als ich so alt war.
Ja, war es die klassische Pubertät oder was war denn so nervig an Ihnen? Was würde sie jetzt sagen, wenn sie hier säße?
Ich war nicht nett zu meinen Eltern. Ich wollte auch, glaube ich, raus und sollte das nicht. Also nein, sagen wir so, meine Eltern waren nie dogmatisch. Also das im Nachhinein bin ich denen dankbar dafür. Wir sind katholisch, aber sie haben uns nie in die Kirche gezwungen. Sie haben es einfach selber gemacht und waren als Vorbild für mich überzeugend. Aber als es ans Älterwerden ging und mein Vater mit der Uhr in der Hand da saß und sagt, bis 22 Uhr oder sagen wir mal 22.15 Uhr, damit ich noch eine Viertelstunde für meinen Radweg zurück nach Hause drauf bekam, dann saß der auch wirklich im Wohnzimmer mit der Uhr an der Hand und wartete, dass es Viertel nach 10 wurde und ich gefälligst hereinspazierte. Und das war eine etwas anstrengendere Zeit. Und wir haben die aber ohne nennenswerte Blessuren überstanden, erinnern uns aber auch noch an so kleine Zickigkeiten. Ich weiß noch, ich wollte dann immer nur ganz enge Jeans tragen, habe ich mich abends mit in die Badewanne gelegt und dann habe ich unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe Flicken unten drauf gemacht und Omas Hemd und Opas schwarze Jacke dazu getragen. Und dann fing meine Mutter an zu fauchen, mit dieser Hose gehst du aber nicht und machst Messdiener am Altar. Und das habe ich dann natürlich cool lächelnd trotzdem getan. Aber so, das waren die kleinen Geschichten, die hat jeder in seiner Familie.
Wollte ich gerade sagen, also das ist noch
ja,
verhältnismäßig.
Die anderen erspare ich
schade,
auch.
Schade, auf die will ich eigentlich hinaus. Wir könnten einen Gin trinken oder eine Caipirinha, um die Zunge etwas zu lockern, aber geht nicht, weil das ist eine Aufzeichnung. Wir befinden uns hier in einem blutjungen Tag, es ist 23:30.
Aber es ist ein schöner Tag und es steht hier immerhin ein bisschen Käsekuchen und das ist genauso gut
eigentlich
wie Caipirinha.
Viel zu früh. Genau, in 3 Wochen wird die Sendung erst ausgestrahlt. Bis dahin kann so wahnsinnig viel passieren. Deswegen können wir uns zu bestimmten Dingen gar nicht so super aktuell äußern. Nichtsdestotrotz zu aber eben schon.
Ja.
Und das war die Zeit 13 ungefähr. Sie wollten doch sein wie Agnetha, oder? Sie hatten Sie so lange blonde Haare?
Also jedenfalls habe ich immer genau geguckt, welche ist jetzt gerade schöner, die blonde oder die mit den braunen Haaren und welcher der beiden Typen gehört jetzt zu welcher der zwei Frauen. Jedenfalls fanden wir die ziemlich gut und es war die erste LP-Langspielplatte, die ich zu Weihnachten geschenkt bekam. Und ganz ehrlich, die Musik wäre nicht so erfolgreich, wenn sie nicht gut wäre. Und sie hat mir nicht nur damals gefallen, sondern dazu muss man stehen. Das ist, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte, die eben bis heute wirkt.
Und ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich finde das toll, dass Sie die mitgebracht haben, denn ganz viele Leute haben mit Sicherheit ABBA gehört früher und bringen aber gar nicht mit, weil sie irgendwie das Gefühl haben, es sei nicht cool genug. Wir gehen jetzt zu den Beatles,
ja.
denn ABBA haben wir ja schon gespielt. Es geht jetzt um den nächsten Song von Ihnen, Hey Jude. Haben Sie denn auch Gitarrenunterricht gehabt?
Nein, mein Bruder hat Gitarre gespielt, ich Klavier. Aber zu Beatles muss ich mal sagen, da war ich enthusiastisch. Ich habe systematisch die Alben gesammelt, habe natürlich das Blaue, das Rote, das Weiße, ganz stolz. Und habe mir jetzt auch ernsthaft überlegt, welchen Beatles-Song nehmen wir denn? Dieses Hey Jude hat ja eine Geschichte. Als sich John Lennon scheiden ließ, ist sein Sohn übrig geblieben und war so traurig. Und das sollte Hey Jule, glaube ich, heißen. Mhm. Hey, don't make it bad. Also sei nicht so traurig, dass du mich, deinen Papa, nicht mehr so oft siehst.
Ach, Julian.
Julian, genau. Und dann haben sie das später in Hey Jude geändert. Und es geht um Trennungsschmerz. Und das ist ja irgendwie universal. Und nee, die Beatles haben mich sehr, sehr geprägt und meine Musiksozialisation, muss ich sagen.
Eine letzte Frage dazu. Wenn Sie sich für einen dieser Männer hätten entscheiden müssen oder dürfen, welcher wäre es geworden?
John Lennon.
Hey Jude, don't make it bad.
81 Karl-May-Bücher hat Monika Grütters gelesen, falls Sie sich jetzt fragen, welches Rüstzeug braucht man eigentlich, wenn man eines Tages mal Kulturstaatsministerin werden möchte? 81. Ich hätte niemals gedacht, dass der so viele geschrieben hat.
Doch, der hat viel mehr geschrieben als nötig und ich habe sie alle verschlungen und hinterher noch Biografien und sonst was dazu. Das habe ich aber ziemlich effizient zwischen 13 und 15 erledigt. Und ehrlich gesagt, es kommt ja ein Menschenbild dabei zum Tragen, das uns bis heute, finde ich, eine Empfehlung sein kann. Man kann das jetzt kitschig finden und auch kritisieren, aber es sind auch viele gute Aspekte dabei und natürlich der gute alte Western, aber auch der Nahe Osten, sagen wir es mit politischen Begriffen von heute, sind einem auf eine spielerische Art ein bisschen näher gekommen, als wenn wir Karl May nicht gelesen hätten. Und mir hat das gut getan.
Menschenbild ist ein ganz gutes Stichwort, denn Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass es Ihr Ziel ist und immer sein wird, ein bestimmtes Menschen- und Weltbild, das Ihnen in Ihrer Kindheit mitgegeben wurde. Mhm. Und dabei geht es wahrscheinlich nicht nur um Karl May, sondern wahrscheinlich auch um die Erziehung durch Ihre Eltern, dass Sie dieses Menschen- und Weltbild weitergeben möchten. Was für ein Menschenbild steckt dahinter?
Also der Respekt vor dem Einzelnen. Die Möglichkeit, jedem nach seinen Talenten auch zur Entfaltung zu verhelfen und nicht ein uniformes, vielleicht politisch gewolltes Muster über zum Beispiel Schüler zu legen, sondern wirklich jeden Einzelnen in seiner Begabungsstruktur anzunehmen und dadurch auch einen Platz in der Gesellschaft einzuräumen, der gut ist. Und zur Selbstverwirklichung führt, aber andererseits natürlich auch ein Wertegerüst zu vermitteln, dass die Stärkeren auch eine gewisse Verpflichtung in sich tragen, den Schwächeren zu helfen. Also wir würden das in politischen Begriffen, glaube ich, mit soziale Marktwirtschaft umschreiben. Das heißt, tatsächlich einen Wettbewerb, soweit er produktiv ist, zu ermöglichen, aber umgekehrt eine Verpflichtung der Gesellschaft davon abzuleiten, dass eine Unterstützung der Stärkeren für die Schwächeren organisiert werden muss. Und dass es übrigens für alle gut ist und kein Opfer. Ich mache es mal ganz konkret. Wir sind, wie gesagt, 5 Kinder und meine mittlere Schwester wollte unbedingt Tänzerin werden. Und obwohl ein Mann wie mein Vater Arzt wusste, das ist eine körperliche Überstrapaze, die eigentlich nicht gesund ist, haben die meiner Schwester Ute schon sehr früh, 4, 5, 6, 7 Jahre alt, alles ermöglicht, was dazu beitrug, ihrer Leidenschaft gerecht zu werden. Sie hat dann auch mit 16 in der Volkwangschule in Essen schon lernen können und sich später auch als Tänzerin beweisen können. Gott sei Dank, die ist damit auch glücklich geworden und hat dann irgendwann umgeschult mit Anfang 30. Aber das ist nicht das, was man einem bürgerlichen Bildungsideal nahelegt, sondern da sind andere Erwartungen. Und trotzdem haben meine Eltern gemerkt, das ist für dieses Kind das Richtige und das wollen wir ihm auch gestatten. Und das meine ich mit undogmatisch und mit Talent fördern und auch mit einer Neugier auf Entwicklungen, die man vielleicht so nicht geplant hatte.
Wenn Sie das mal runterbrechen auf so eine Art Lehrplan, der irgendwie auch allgemeingültig sein muss, ist ja schon schwierig genug mit dem föderalistischen System. Ja. Mal runtergebrochen auf mich als Schülerin damals. Sie hätten also gespürt, dass Chemie, Biologie, dass diese ganzen Naturwissenschaften überhaupt nichts für mich sind. Hätten Sie es mir dann, wenn Sie das jetzt hätten bestimmen können, erspart? Also hätte ich mich auf andere Dinge konzentrieren dürfen?
Ja, ich glaube, ein so vielfältiges Schulsystem, wie wir es uns leisten und gönnen. Sie haben den Föderalismus angesprochen. In 16 Bundesländern ist alles anders als im Benachbarten. Das kann man schlecht finden, aber man kann daraus auch eine Vielfalt ablesen. Und in einem Ballungsraum wie Berlin gibt es ja für fast jedes Kind jedes Angebot schulisch. Teilweise sind das Privatschulen, für die man Schulgeld geben muss, aber auch bei allen, die ich kenne, gibt es dann wieder auch einen sozialen Ausgleich. Also wenn man einem Kind begabungsentsprechend ein Bildungsangebot macht, hat die Gesellschaft am meisten davon, nicht nur das einzelne Kind. Und deshalb glaube ich, wir brauchen ein differenziertes Schulsystem und nicht eins, was einer Ideologie folgend glaubt, eine ganze Schülermasse da einsortieren zu können.
Was macht man mit so Standards? Mit Wissens- oder Allgemeinwissensstandards, sollten die weiterhin vermittelt werden? Sollte man den Versuch unternehmen?
Wie? Also Standards sind ja Rahmenbedingungen. Da wird ja nicht etwas Konkretes jedem aufgezwungen, sondern das sind Rahmenbedingungen, von denen ich glaube, dass sie natürlich, muss jedes Kind lesen und schreiben können. Also Analphabetismus ist, dann, das ist wenn jemand nicht lesen und schreiben kann, dann wird er aus der Gesellschaft später ausgegrenzt. Also das ist ja ganz klar, dass es Mindeststandards für jeden geben muss, selbst wenn er sich damit schwer tut. Wir haben ja auch enorme Fördermodelle. Deshalb glaube ich, Bildungsstandards sind gut und das kann man hochdeklinieren auch in andere Schultypen. Ich glaube, es braucht zum Beispiel Abiturstandards in den Kernfächern, Mathematik, Deutsch, Englisch beispielsweise. Und darüber hinaus sollte man aber zum Beispiel Kinder mit einem musischen Talent diese Möglichkeiten eröffnen und nicht plötzlich den Musikunterricht an den Schulen kollektiv streichen, weil man glaubt, es ist besser, wenn die Ingenieurwissenschaften oder so etwas können, weil das hinterher die besseren Jobs und mehr Geld verdienen verspricht. Damit wird kein Mensch glücklich und auch nicht gut und das nutzt der Gesellschaft auch nicht. Also da, wo man es sich leisten kann, Deutschland ist ein reiches Land, wir haben Ballungsräume, wo das ganze Spektrum auch angeboten werden kann, finde ich, ist es die Pflicht der Eltern, aber auch des Staates, Begabungen herauszufiltern.
Wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, dann vielleicht noch als letzten Aspekt, man könnte es jetzt mit einem Veto probieren, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir wissen, dass gerade junge Mädchen und Frauen eine Hemmschwelle haben, die sogenannten MINT-Fächer anzugehen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und dass die, also dass sie frühzeitig eigentlich begeistert werden müssten, würden wir jetzt nach diesem Prinzip vorgehen, was macht dir Spaß, wo ist dein Talent, würden diese Mädchen unter Umständen nicht sagen, hier,
dem
ich möchte
Kampf
mehr.
Muss ich aber widersprechen. Ich bin auf einer Mädchenschule gewesen und da war diese Auswahl überhaupt kein Problem, sondern war deshalb vollkommen natürlich, weil wir uns nicht mit Jungs gemessen haben, die man vielleicht in Naturwissenschaften und Technik für so viel besser hielt, dass man sich als Mädchen geschämt hätte, mit denen in einer Klasse zu sitzen. Ich war auf einer reinen Mädchenschule und habe das als ein großes Plus empfunden, weil die Auswahl der Fächer und Begabungen viel natürlicher und ohne diesen Wettbewerbsstress zwischen Jungen und Mädchen ablief. Das muss jetzt nicht für alle gelten. Aber diese Mädchenschule ist bis heute nicht koeduziert, während die Jungschulen in Münster inzwischen alle auch Mädchen haben. Und ich finde als Angebot das nicht schlecht, wenigstens einzelne Schulen nur für Jungs oder nur für Mädchen zu machen, weil es durchaus auch dankbare Nutzer dieses Prinzips gibt. Ich bin eine davon.
Vorausgesetzt, die Pädagogen sind auch dementsprechend gut. Ich war auch auf einer reinen Mädchenschule und mir hat das überhaupt nichts gebracht, weil man mir einfach diese Fächer gar nicht nahegebracht hat. Oder aber ich bin so talentfrei, dass dieser Same nicht aufgehen konnte.
Offensichtlich haben Sie ja auch andere Begabungen, sonst säßen Sie ja heute nicht als Journalistin in dieser Sendung. Also es hat Ihnen ja wahrscheinlich nichts gefehlt. Also bei uns war das so, das war eine tolle Schule, wir hatten sehr gute Pädagogen und ich komme ja auch aus einer Familie, in der es Brüder gab. Also gefehlt hat mir nicht nur gar nichts, sondern ich finde dieses Prinzip als Alternative, als Angebot sehr, sehr gut.
So, die erste Stunde ist rum. Slip Sliding Away, Simon and Garfunkel. Oder gehören Sie zu der Garfunkel-Fraktion? Die Garfunkel sagen.
Nein, nicht die Garfunkel, sondern Simon and Garfunkel. So, und ich finde dieses Live-Konzert im Central Park 1981 ganz, ganz toll. Es ist noch viel mehr Stimmung und Atmosphäre rüberbringt als die Studioplatten. Aber Simon and Garfunkel, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence, wer kennt das nicht? Und ständige Begleitung. Auch in meiner Jugend gewesen. Die ersten Engtänze mit Jungs aus unserer Klasse haben wir selbstverständlich bei A Bridge Over Troubled Water gehabt und ich denke gerne dran zurück. Ich weiß auch noch die Namen der Jungs.
Einer hieß Henry oder kam der später?
Henry kam ein bisschen später, aber Andreas und Benno und wie, ja gut. Also jedenfalls war das sehr, sehr nett und ich weiß auch noch, ich wollte damals unbedingt mein erstes Hollandrad haben. Ich hatte noch ein kleines rotes Mädchenfahrrad, das fand ich nicht mehr cool. Und kurz darauf habe ich auch mein erstes Hollandrad gekriegt. Das war groß. artig, blau und hatte auch noch die Aufschrift Union. Und dieses, dieses Benefiz-Konzert 1981 für den Erhalt des Central Parks haben Simon & Garfunkel gemacht, da waren sie schon getrennt und dann war das nochmal kurz, dass sie wieder zusammenkamen und wir alle hochbegeistert, 81 habe ich Abi gemacht, aber das fanden wir alle toll.
Slip sliding away. Slip sliding away.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Ich habe Ihnen zu Beginn der zweiten Stunde der Hörbar die Neville Brothers mitgebracht mit Sons and Daughters. Zu Gast in der Hörbar heute Monika Grütters, unsere Kulturstaatsministerin, gebürtig aus Münster. Und Sie hatten Sportunterricht. Mensch, wieso sind Sie denn nicht länger mit der befreundet gewesen? Sie hätten doch vielleicht auch so eine Tingeltange-Karriere oder eine Show-Karriere machen können.
Ute Lemper. Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Ja, natürlich.
Wir hatten mal eine Zeit lang zusammen Sportunterricht, das stimmt. Und deshalb kenne ich Ute Lemper auch. Aber das ist nicht mein Leben. Es ist ja dann doch spannend, wenn man solche Karrieren beobachtet und auch, wie sich das Girl optisch ändert. Ich habe sie dann aber öfter auch mal als Chansonnière auftreten sehen. Und finde das beachtlich und klasse, so eine Karriere. Da sehen Sie mal, was aus dem angeblich so provinziellen Münster doch noch alles werden kann, nicht wahr?
Unglaublich, natürlich.
Ja.
Sind Sie eigentlich
Tatort-Fan? Absolut, natürlich. Und Axel Prall und Jan-Josef Liefers und Frau Urspruch als Aalbericht, das finde ich ganz große Klasse. Das ist ja auch Kult. Es ist witzig und humorvoll, manchmal ein bisschen zu albern. Ich glaube aber, es trifft so ein bisschen den Münsteraner Ton. Und übrigens Wilsberg im ZDF, dieser Krimi in dem Antiquariat, das gibt es wirklich. Das ist hinterm Dom und das gibt es wirklich. Und es sieht auch wirklich ganz genauso aus. Und da freue ich mich natürlich immer mal ab. Abgesehen davon, dass meine Heimatstadt Münster unter Deutschlands schönen Städten eine der schönsten ist.
Gut, dann wollen wir doch jetzt noch mal einen Satz hören zum Münsteraner Ton, von dem Sie gesprochen haben. Und dann würde ich Ihnen aber auch gerne einen Satz zum Berliner Ton entlocken.
Also der Münsteraner Ton ist echt Jofel, wa? Das ist so eine Mischung aus Masematte und Platt. Und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, stur, behäbig, aber nicht ganz humorlosem Münsteraner Tonfall. Ich mag diesen trockenen Witz in meiner Heimatstadt und habe mir den, glaube ich, auch noch nicht ganz abgewöhnt. Also wenn das hier in Strömen regnet, sage ich immer, boah, das meimelt, wa? Also das ist Münsteraner Tonart und die finde ich klasse.
Aber wer über Sie liest oder wer Sie kennt, weiß, dass Sie, dass Ihre große Liebe schon Berlin ist. Ja. Also auch wenn Sie einen Abstecher kurz vorher über Bonn gemacht haben, da kommen wir gleich zu. Wie ist denn in einem Satz, falls es Ihnen gelingt, der Berliner Ton? Wie würden Sie den beschreiben? Dieses rau und herzlich oder?
Naja, also ich sage immer, meine Heimatstadt Münster ist schön, Berlin ist großartig. Berlin ist großartig, weil es weltläufig ist, weil es international ist, weil es dynamisch ist und gleichzeitig wahnsinnig entspannt. Also wenn man auf so eine Metropole guckt und denkt, wie gut hier der Verkehr, Entschuldigung, dann doch noch funktioniert, verglichen mit Sao Paulo, da war ich gerade, oder mit Paris, wo ich mal einen Freund hatte und wir einfach nie immer ein Problem hatten, so viele Stunden vorher einzuplanen, dass wir pünktlich beim Flieger sind, dass das Wochenende dadurch dramatisch verkürzt wurde. Also wenn ich das sehe, finde ich, dass Berlin eine der entspanntesten Metropolen der Welt ist und das gefällt mir. Und
Sie wohnen in
Rau, aber herzlich, würde ich sagen. Als ich in Bonn war, fand ich so diese rheinische Tonlage zwar ganz exotisch und originell, aber ich habe sie mir nie auch emotional nicht zu eigen machen können. So dieses komme ich nicht heute, komme ich morgen, ist nicht mein Stil. Da liegt mir dieser etwas raue, freche und manchmal auch, wie ich finde, daneben liegende Tonfall der Berliner dann schon wieder eher, weil da kann man ja auch eine patzige Antwort finden und dann ist alles wieder gut.
Sie wohnen in Wilmersdorf?
Ich wohne am Ludwigkirchplatz, an der katholischen Kirche und freue mich, dass ich das Glockenläuten auch in Berlin höre.
Gehen Sie regelmäßig zum Gottesdienst?
Ich bin engagierte Katholikin und gehe sonntags in den Gottesdienst für Ausgeschlafene um 12 Uhr. Und da ist mein Pater Josef, Schulte, übrigens aus dem Münsterland stammt, einer der Attraktionen, also der Anziehungspunkte.
Attraktivsten Männer im Viertel, das wäre jetzt noch eine tolle Geschichte. Daumen
übrigens für. Attraktiv ist der Mann auch, über 70 inzwischen. Und einer der wirklich warmherzigsten und besten Männer. Das ist so ein Seelsorger klassischen Typs. Das, was ich bei Kirchenleuten so unbedingt suche, nicht, dass sie ihre Gemeinde gut verwalten, sondern dass sie das tun, was andere nicht so gut können, nämlich Seelsorge, sich um die Seelen sorgen, derer, die sich ihnen anvertrauen wollen. Und der Pater Josef ist so einer. Und die Franziskaner, vier sind das, die in St. Ludwig die Gemeinde ja gestalten seit vielen Jahrzehnten, sind ja auch ein traditionell weltoffener Orden. Und das passt absolut in mein Lebensgefühl und in meine Sozialisation. Und ich bin heilfroh, dass es das im ansonsten so wenig katholischen Berlin auch gibt. Das ist für mich Heimat im besten Sinne des Wortes.
Leonard Cohen haben Sie mitgebracht, Suzanne. Da waren Sie bestimmt auch oft auf dem Konzert, oder?
Ja, und natürlich diese Balladen und dieses leicht Traurige und so, das trifft natürlich so ein jugendliches Lebensgefühl, wo man ja auch immer so melancholische Phasen hat. Und diese Geschichte um die Suzanne, das war so eine Art Muse für den Leonard Cohen und Touch Your Body With Your Mind. Angeblich war es ja nur eine platonische Beziehung, finde ich. Touch Your Perfect Body With My Mind. Das ist, finde ich, eine tolle Empfehlung, auch wenn ein bisschen, weil man so Sehnsucht hat nach dem, was eben noch übrig geblieben ist.
Moment, das war eine super Überleitung, aber dazu müssen Sie mir jetzt noch mal einen Satz sagen. Was meinst du, wovon übrig?
Naja, es ist ja offensichtlich der Liebesakt am Ende nicht vollendet worden, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne. Und so dieses Moment der inneren Verbindung zwischen zwei Menschen, also hier Mann und Frau, zwischen Leonard Cohen und Suzanne Verdal, das war die Tänzerin damals, die mit jemand anderem liiert war, und die gehen in Paris am Seineufer spazieren und dann wird dieses Lied gemacht. Und trotzdem bleibt am Ende ja sozusagen das Happy End, nämlich die Vereinigung dieser zwei Liebenden, sag ich mal, übrig. Und das ist ja der klassische Typ Muse. Also das hat auch etwas mit Künstlertum zu tun. Sich inspirieren lassen und ein Sehnsuchtsmoment bleibt in der Beziehung, was das Ganze natürlich auch leidenschaftlich macht und inspiriert. Mhm. Und ich glaube, künstlerisches Schaffen hat was mit solchen Sehnsüchten zu tun.
Suzanne takes you down to her place near the river.
Kommen Sie zurück, das war Leonard Cohen. Suzanne, hier ist Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit unserer Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Sie können Radio 1 auch als App empfangen, überall auf Ihrem Smartphone, überall auf der Welt. Und was habe ich noch ausgelassen? Die ganzen Podcasts, aber das klingt jetzt wie so ein Werbeblock. Deswegen, falls Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach auf unsere Radio 1 Website. Da wird Ihnen alles erklärt. So, wir haben ja noch einiges zum Hier und Jetzt zu sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, Frau Grütters, wir galoppieren ein bisschen durch Ihre Jugend.
Nichts gegen Galopp.
Mit 16 in die Junge Union eingetreten, mit 18 in die CDU. Abitur 1,6, da würde jetzt jeder sagen, oh toll. Sie waren ein bisschen geknickt, weil eigentlich wollten Sie Medizin studieren. Und das war aber etwas schwierig dadurch.
Ja, das Interessante ist, man wird ja öfter mal nach seinen Zielen gefragt und wie energisch man die angesteuert hat. Ich hatte ein Ziel, nämlich Medizin zu studieren, und daraus ist dann nichts geworden. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass ich dann doch meine Hobbys, Germanistik, Kunstgeschichte, Politik, angesteuert und zum Lebensinhalt gemacht habe. Meine Eltern haben mich darin sogar unterstützt, obwohl sie haben mich sogar eher von der Medizin abgebracht, obwohl das für sie praktischer gewesen wäre, wenn die älteste Tochter die Arztpraxis des Vaters übernommen hätte. Aber sie haben gesehen, wie traurig ich darüber war, dass es damals ein Losverfahren für ein Medizinstudium gab. Und ich habe das einfach nicht bekommen, habe ein soziales Jahr im Krankenhaus gemacht und wurde immer trauriger. Und im Nachhinein bin ich so froh, dass ich meinen Neigungen gefolgt bin. Also das Ziel, was ich wirklich mal angesteuert habe, habe ich am Ende fallen gelassen. Und ein anderes, was mir häufig unterstellt wird, wenn Man hört, dass ich schon so früh in die CDU eingetreten bin, nämlich die wollte politisch Karriere machen. Das war nie der Fall. Das war eher eine Unterstützung für die dortigen Politiker, der Ruprecht Polenz beispielsweise, lange Außenpolitiker im Deutschen Bundestag, war der Münsteraner Kandidat. Und man half sich und es war ein personelles Umfeld, was mir gefiel. Aber eine Karriereabsicht, gerade in der Politik, habe ich nie verfolgt. Selbst dann noch nicht, als ich bereits nach Berlin ging, Pressesprecherin beim Wissenschaftssenator in den ersten Nachwendejahren hier wurde, bei Manfred Erhard, was eine ganz tolle politische Schule war. Und dann ins Abgeordnetenhaus, dann in den Bundestag. Ich habe bis zum Schluss immer Wert darauf gelegt, dass ich einen zivilen Beruf machte. Ich war ja 16 Jahre Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor hier in Berlin, um zumindest finanziell, und das heißt natürlich auch im übertragenen Sinne, nicht von der Politik abhängig zu werden. Und hauptamtlich politisch tätig bin ich erst seit Dezember 2013, seit ich Ministerin bin.
Und warum distanzieren Sie sich davon? Warum sagen Sie also von vornherein schon mal klar, ich wollte nicht Karriere machen? Ist ja eigentlich.
Also keine Karrierepolitikerin sein. Weil ich glaube, es gibt zwei verschiedene Typen von Politikern und beide brauchen sich. Das eine sind die, die die politische Mechanik beherrschen, wie aus dem FF. Und die sind dann in unterschiedlichen Ressorts einsetzbar. Aber in Wirklichkeit organisieren sie das politische Geschehen. Ich habe zwei, wie ich finde, glänzende Fraktionsvorsitzende erlebt. Den Klaus Landowski, der hat mit Charme und Intelligenz eine große, schwierige Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin gemanagt. Das muss ich ehrlich sagen, also ein politisches Talent, das ich erlebt habe. Und es gilt für Volker Kauder jetzt auch. Und das sind solche Leute, die tatsächlich den politischen Maschinenraum beherrschen und die Methoden kennen. Ich dagegen bin der typische Vertreter einer Fachpolitikerin. Die hat eine Idee, einen Lebensinhalt. Bei mir ist das, wie gesagt, der Wissenschaft, aber vor allen Dingen der Kulturbereich. Von Anfang an, vom Studium über meine Berufe in der Oper, im Verlag, im Museum, dann in der Stiftung und jetzt eben auch kulturpolitisch. Die will gar nichts anderes als das und kann die Ziele in der Kultur, für die sie sich als Lobbyistin versteht, das tue ich nämlich, am besten über das politische Mandat umsetzen. Also da ist das politische Mandat ein Instrument zur Verwirklichung von Ideen. Und bei dem anderen ist es, die organisieren uns den Betrieb. Und wir sind beide aufeinander angewiesen. Deshalb habe ich nur jetzt herausgestellt, dass meine Priorität eher das Inhaltliche war.
So verstehe ich, ja, ich verstehe es besser. Ich hatte zuerst gedacht, ganz blöd, hätte ein Mann sich auch so sehr distanziert oder beziehungsweise gleich erstmal klargestellt, dass das Karrieremachen in der Politik nicht das oberste Ziel war. Weil es gibt ja bestimmte Dinge, auch wenn man bemüht ist, nicht in den Klischees zu denken, gibt es ja doch bestimmte Dinge, von denen man einfach spürt, dass Männer sich dadurch besonders hervortun oder eher Sachen nicht benennen oder Frauen.
Ich glaube, hier geht es weniger um das Thema Mann-Frau, obwohl das finde ich spannend, das sollten wir vielleicht auch nochmal ansprechen, sondern um das Thema Politik und Kultur. Man denkt immer, die Kultur und der politische Betrieb widersprechen sich. Das sind zwei Milieus, die nicht richtig zusammenpassen. Und so eine Type wie ich versucht, die ja zusammenzubringen in ihrer Biografie und in dem, was ich mittlerweile gelernt habe. Ich finde auch, dass die Kultur auch kulturpolitisch sein kann, mit inhaltsgesättigt. Das geht, man sieht es ja. Aber das sind in der Tat zwei Lebenswelten, die von ihren Mechanismen her eher verschieden sind.
Keith Jarrett haben Sie mitgebracht. The Köln Concert, wird das so ausgesprochen, ja? Waren Sie denn selbst da, als diese Platte aufgenommen
wurde? Das war 1975, da war ich noch zu jung. Aber ich habe später Konzerte von Keith Jarrett, wie gesagt, ich habe mal Klavier lernen dürfen, 13 Jahre Klavierunterricht gehabt und eine Zeit lang das auch sehr, sehr, also ganz gut gekonnt, aber auch sehr bewundert. Dino Lipatti zum Beispiel, ein klassischer Klavier, also Pianist, der sein letztes Konzert noch gespielt hat und dann starb. Aber vor allen Dingen Keith Jarrett als Jazzpianist, große Klasse.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde der Hörbar mit unserer Kulturstaatsministerin Monika Grütters und den Turin Breaks Emergency 72.
Will all my colors bleed for you?
So, die Turin Breaks Emergency 72 war das. Unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist heute hier zu Gast. Und ja, falls Sie diese Hörbar schon von Anfang an hören, werden Sie sagen, noch gar nicht über das Museum der Moderne gesprochen, noch gar nicht über den Kulturschutz, hätte ich fast gesagt, hier.
Über, ja, Kulturgutschutzgesetz oder über das Humboldt-Forum oder über die Provenienzforschung oder über den Film oder über meine Buchhandlungspreise. Aber daran sehen Sie ja, es gibt einfach viel, was man stichpunktartig schon erledigen kann.
Also wir könnten vielleicht noch, aber das haben Sie auch, glaube ich, vorhin schon gemacht, so ein bisschen zusammengefasst, wie Sie dann in die Politik gekommen sind. Also wir waren ja Medizin nicht studiert, dafür dann Germanistik und
Kunstgeschichte und Politik. Also meine Leidenschaften zum Beruf gemacht, an der Oper gewesen, Oper Bonn 4 Jahre, dann im Technikmuseum hier in Berlin und später bei einem Verlag und Buchhandel. Also ich kenne die Sparten auch aus der beruflichen Perspektive. Und dann habe ich 16 Jahre die Stiftung Brandenburger Tor geleitet, Bildung, Wissenschaft, Kulturförderung direkt am Brandenburger Tor, Ausstellungen selber auch mit kuratiert, studiert und gelernt und praktiziert, aber dann eben doch auch die politische Begleitung. Das ist kurz mein Leben. Und ich bin immer noch eine begeisterte Leserin. Ich freue mich, dass ich stolz sagen kann, Deutschland ist das Land mit der höchsten Theaterdichte der Welt, mit den meisten Museen der Welt.
Berlin hat mehr Kulturerbe geworden, die deutsche Theaterlandschaft. Das habe ich aber auch erst gelesen, als ich mich...
Wissen Sie, ein Land mit 80 Millionen Einwohnern und 888 Bühnen, davon 82 Opernhäuser, bedeutet, jedes zweite Opernhaus der Welt steht auf deutschem Boden. Jedes zweite Profiorchester der Welt spielt auf deutschem Boden. Die andere Hälfte verteilt sich auf den ganzen Rest der Welt. Daran erlebt man mal mit 1,6% Steuermitteln 9,3 Milliarden verteilt auf Kommunen, Land und Bund. Leisten wir uns zwar eine sehr dichte Kulturlandschaft, aber auch mit Weltstatus, das muss man sagen. Und die ästhetischen Impulse kommen wirklich aus Deutschland, vor allen Dingen im Theater und im Oper, aber auch aus der bildenden Kunst.
Lassen Sie mich kurz dazwischen. Also erstens muss jetzt hier jemand von uns den Spielverderber geben, das werde in dem Fall ich sein. Und zweitens muss ich jetzt auch mit Zahlen kommen. Und Sie wissen schon, was jetzt kommt. Sie sind natürlich auch schon bestens gerüstet wahrscheinlich, wenn wir von der Oper sprechen. Also da wird jede... Also ich habe jetzt nur Zahlen von 2012, es kann sein, dass sich da irgendwas eklatant geändert hat.
Ja, die Statistiken können ja nur auf zurückliegende Jahre.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich besser geworden ist tatsächlich. Wir gehen jetzt mal wohlwollend davon aus, ich glaube es aber nicht.
Sprechen Sie.
Sie kennen die Zahlen ja. Also, der Besuch der Deutschen Oper wird pro Karte oder pro Besucher mit 180 Euro bezuschusst. Für die Staatsoper pro Karte mit 240 Euro. Das ist natürlich ein ganz dicker Batzen. Und ich weiß nicht, ob sich das der noch so reflektierte Steuerzahler immer so vor Augen führt.
Und trotzdem reden wir von nicht mehr als 1,6% unseres Steueraufkommens. Und sollten wir die etwa nicht dafür ausgeben? Das sind Bildungseinrichtungen allerhöchster Güte.
Gehen denn da junge Leute rein?
Ja, die fast ausgelastet sind, also zwischen 80% und 90% Auslastung. Selbst wenn ein Haus mal mit 69% Auslastung zum Kritikfall wird, kann ich nur sagen, die Tausende an Menschen, die dort reingehen, immerhin gehen in deutsche Museen, um das mal kurz zu sagen, 10-mal so viele Menschen wie in alle Bundesligaspiele zusammen.
Sowas freut Sie.
Ja, das freut mich. Aber nicht, weil ich Bundesligaspiele nicht toll fände. Ich bin Mitglied bei Hertha und gehe da auch hin. Und Wiederholungstäter gibt es auf beiden Seiten. Aber weil ich als Kulturpolitikerin überzeugt davon bin, dass das ein Teil einer Herzensbildung ist. Also das ist kognitive Bildung. Besser, als man sie in der Schulklasse teilweise bekommen kann, glaube ich, spielt einem das Theater das Leben vor. Ich kann nur Schulklassen auch ermutigen, ins Theater zu gehen. Und in den Museen beispielsweise, da werden auch soziale Schranken aufgehoben. Das sind die niederschwelligsten Bildungsangebote überhaupt. Es gibt keine Voraussetzung, die man braucht, um ein Angebot eines Museums anzuerkennen. Jung oder alt, Mann oder Frau, Einheimischer oder Tourist. Ob man die Sprache kennt oder nicht, spielt keine Rolle. Das, was das Museum bietet, gilt für alle gleichermaßen, nur man reagiert subjektiv darauf, unterschiedlich. Das Humboldt-Forum beispielsweise, wo wir die außereuropäischen Sammlungen reintun wollen, in das neue Stadtschloss, was in der zentralen Platz der Republik hier mitten in Berlin passiert, gegenüber von der Museumsinsel, wird ein Angebot an uns alle sein, Weltbürger zu sein. Dort kann man sehen, zum Beispiel die großen Themen der Menschheit. Wie gehen andere Völker mit Geburt und Tod um? Was bedeutet für die eine gewisse Religion? Wie ist das mit Wanderungs? Wir erleben zurzeit eine Völkerwanderung modernen Stils, aber mit Ausmaßen, wie sie auch vor hunderten Jahren schon gegeben hat. Was bedeutet das für die Menschen, die ihre Heimat verlassen, aber auch für uns, wo sie ankommen? Das sind Themen, da sehen wir, dass alle Menschen auf der Welt mehr verbindet, als sie trennt. Und ich glaube, diese Erlebnisse sind so wichtig für jeden von uns, dass ich finde, 1,6% Steuern kann man sehr wohl da rein investieren, zumal ein wohlhabendes Land wie Deutschland viel mehr Kulturnation ist als irgendetwas anderes. Wir werden in der ganzen Welt gemocht wegen unserer tollen Autos. Made in Germany ist nach dem Krieg zu einem Markenartikel geworden, was uns wieder hohes Ansehen gebracht hat. Viel wichtiger war aber, dass die Menschen in der ganzen Welt gesehen haben, wir versuchen mit unserer Vergangenheit durch eine gute Kulturpolitik klarzukommen, indem wir unsere Vergangenheit aufarbeiten. Und das bedeutet, die Künste zur Entfaltung zu bringen, weil sie ein wichtiges, kritisches Korrektiv in einer Gesellschaft sind. Und prompt bringt das weltweit beachtete Blüten. Darauf bin ich stolz. Das ist die Kulturnation Deutschland.
Das ist,
und
ja,
ich finde, das muss uns und darf uns 1,6% unserer Steuern wert sein. Und die Subvention in eine Opernkarte ist, finde ich, best investiertes Geld. Wir subventionieren auch unsere Schulen, unsere Sportplätze und die Schwimmbäder.
Das müssen wir auch
und das, unbedingt. Ja, natürlich, das darf man eben auch nicht als Konkurrenz sehen, sondern deshalb haben wir ja so ein gut ausgewogenes Haushaltssystem.
Nein, aber ich kann mir halt einfach auch vorstellen, dass Sie jetzt besonders kämpfen müssen. Nochmal, wir senden nicht ganz aktuell, aber ich glaube nicht, dass sich in den 3 Wochen bis zur Ausstrahlung in dem Punkt irgendwas tut. Leider jetzt aktuell die Flüchtlingsströme, Sie haben es angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Position im Moment eine schwierige ist. Wer also viel für den Kulturetat rausholen will und bestimmte Projekte legitimieren will, muss ja eben auch wissen, dass der Staat gerade viel in humanitäre Hilfe investiert, dass Leute sagen, Mensch, für das Geld hätte man doch jetzt aber auch, ne, so.
Ja. Ich finde, dieser Wettstreit in der Politik um gesellschaftliche Prioritäten, darum geht es ja, wenn es um die Verteilung von Steuermitteln, also im Haushalt geht. Ich finde, dieser Wettstreit tut uns allen gut. Und in der Tat, Sie haben recht, man braucht gute Argumente. Deshalb habe ich das Humboldt-Forum erwähnt, weil es das Thema Migration, Wanderung, Flucht, Vertreibung als Menschheitsphänomen aufgreifen wird, indem wir mit den außereuropäischen Sammlungen, die wir in unseren Museen schon haben, zurzeit sind die noch in Dahlem, weil man damit die ganze Menschheitskulturgeschichte, wozu diese großen Wanderungsbewegungen einfach immer schon gehört haben, weil man sie damit darstellen kann. Und dann erlebt man viel plakativer, anschaulicher, sinnlicher, bunter, als es in den Zeitungen oder in Geschichtsbüchern steht, solche Zusammenhänge, solche Phänomene, solche Themen. Und deshalb glaube ich zum Beispiel an die Kraft von Museen, auch gerade, und ich freue mich darauf, auf das Humboldt-Forum beispielsweise. Und auf den Theaterbühnen ist das auch so. Wir haben jetzt einen Theaterpreis ausgelobt, weil sie so nah dran sind, die Theater, an den Dingen, die im Moment in den Stadtgesellschaften wichtig sind, dass es sich lohnt, die zu unterstützen.
Reden Sie über eine bestimmte Größe da?
Ja, über kleine und mittlere Theater. Also die großen Staatstheater in Berlin haben wir ja gleich 8 davon, spielen einerseits die Klassiker, andererseits immer wieder sehr aktuelle zeitgenössische Themen auch, bringen sie auf die Bühne und machen uns, finde ich, in 2 Stunden konzentriert sichtbar und erleb- und erfahrbar, was wir uns sonst mühsam über den Kopf aneignen müssten. Aber vor allen Dingen in den kleineren Städten und in den Regionen sind es gerade die Bühnen, die mit Bürgern zusammen zum Beispiel aktuelle Themen aufgreifen. Das Thema Flüchtlinge ist super aktuell. Ich habe in diesem Frühjahr eine Theaterreise gemacht und festgestellt, wie viele der aktuell wichtigen Themen in den Stadtgesellschaften gerade von den Theatern und von Schauspielern und Regisseuren aufgegriffen werden.
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Hemmschwelle, dass das noch so ein Punkt ist. Sie gehen ja jetzt in Richtung zeitgenössische, gesellschaftlich relevante Themen. Ich habe das Gefühl, auch aus meiner eigenen Vergangenheit und Erziehung und Schulbildung, dass die Stücke, die bei uns ausgewählt wurden für erste Theaterbesuche, etwas unglücklich waren, dass da auch so eine Hemmschwelle für viele entstanden
ist. Was zu intellektuell war oder zu abgehoben.
Zu abstrakt, zu intellektuell, also nichts gegen Klassiker.
Wir haben hier tolle Theater wie das Krippstheater beispielsweise, was ja sehr politisch ist. Also das macht ist ja nicht banal oder trivial, nur weil es Kinder- und Jugendtheater anbietet, sondern hochpolitisch und mit der Sprache der Kinder und Jugendlichen extrem erfolgreich ist. Und wir möchten zum Beispiel Jugendtheater-Initiativen auch in der Fläche und in anderen Städten ansprechen. Deshalb habe ich diese Reise gemacht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn sie genauso professionell gemacht sind. Aber es gibt fast überall solche Ansätze inzwischen. Und Sie haben recht. Die allerersten Kontakte, die man in der Regel ja als Schüler oder durchs Elternhaus mit wir reden hier über Hochkultur oder populärer Kultur, macht, sind entscheidend für die Prägung und dafür, ob man eine Lust darauf entwickelt als junger Mensch. Und wir haben enorme pädagogische Projekte, kulturelle Bildung nennen wir das ja. Da muss jede staatlich geförderte Kultureinrichtung einmal im Jahr einen Bericht abliefern. Wie viel tun sie? Und wir haben ich sag mal ein Beispiel, was ich ganz spektakulär finde, ist jedem Kind ein Instrument. Wir versuchen ja in Nordrhein-Westfalen jedem Kind völlig unabhängig davon, ob die Eltern sich das leisten können würden oder nicht, ein Instrument anzubieten und den dazugehörigen Unterricht, um jedem Kind die gleiche Chance zu einer musikalischen Entwicklung zu geben.
Wie lange läuft das schon, das Projekt?
Das läuft seit einigen Jahren, wurde gemacht, als das Ruhrgebiet Kulturhauptstadtregion wurde und ist vom Bund, vom Land und von privaten Geldgebern finanziert und wie ich finde, ein tolles Kulturprojekt. Oder
hat das denn, darf ich fragen, hat das, was heißt funktioniert, aber bekommen Sie da positive Rückmeldungen?
Organisatorisch ist das nicht ganz einfach, finanziell auch nicht, aber natürlich hat das zu einer ganz großen Musikbewegung unter vor allen Dingen auch ein bisschen benachteiligten Jugendlichen und Kindern geführt, wo die Elternhäuser sonst schon gar nicht auf die Idee gekommen wären, weil sie denken, sie können sich das nicht leisten. Und das finde ich ist eine Frage von Chancengerechtigkeit, aber natürlich auch von dem, was ich am Beginn unseres Gesprächs gesagt habe, nämlich talentengerecht werden. Und es gibt ein zweites Projekt, was spektakulär ist. Die Kulturstiftung des Bundes geht mit ausgebildeten Profis ins Bode-Museum auf der Museumsinsel. Das ist ein Skulpturenmuseum, was von der frühen Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert geht, also vor allen Dingen christliche Skulpturen hat. Wem sagt das heute noch was? Nach dem Hype der Eröffnung sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Jetzt gehen wir mit Jugendlichen da rein. Viele Schulklassen in Berlin haben einen Großteil Migrationshintergrundskinder und das heißt vor allen Dingen auch islamisch geprägte Jugendliche. Wie die auf diese Figuren reagieren, auf eine traurige Mutter, die einen erwachsenen toten Sohn auf dem Schoß hat, eine christliche Pietà und sagt das sofort was, die reagieren darauf und sagen, meine Mama hat auch geweint, als mein Bruder krank war. Und dann bringen die mit, wie die mit diesem Angebot umgehen, ohne diesen Bildungskontext zu haben. Das ist so ergreifend teilweise und das bringt auch für uns so viele neue Perspektiven, dass sich, wie ich finde, jede Anstrengung auch finanziell in unser Kulturangebot lohnt.
Wer sollte da jetzt, also ich würde es jetzt nicht wagen zu widersprechen und ich hole jetzt nochmal ein ganz altes, so alt ist es noch gar nicht, Zitat aus der Welt, von Monika Grütters: ermahnt zu werden, muss ganz schrecklich sein, denn sie löst in einem den sofortigen Reflex aus, von ihr gemocht werden zu wollen. Wissen Sie darum eigentlich?
Ich habe es gelesen.
Ja, und wissen Sie auch so ein bisschen darum, dass man Sie so sehen könnte?
Das ist interessant, wenn man das von dritter Seite zurückgemeldet bekommt. Und ja.
Jetzt tun Sie doch, Sie sind die ganze Zeit nicht schüchtern gewesen.
Nein, aber ja, also ich bin es, wenn ich über solche auch ein bisschen emotionalen Aspekte sprechen soll, aber da es mir ja nicht um mich, sondern um die Kultur geht und ihre Leistungsmöglichkeiten, freue ich mich darüber, wenn es so am Ende doch eine gewisse Wirkung entfaltet.
In einem Interview, das jetzt ungefähr 15 Jahre alt ist, haben Sie sinngemäß gesagt, dass Sie die Pflicht zur Selbstdarstellung, das war aber auch noch Wahlkampf und Sie aktiv in der Berliner CDU und so weiter, dass die Pflicht zur Selbstdarstellung sie, ich glaube, sie haben nicht nervt gesagt, das würden sie nicht sagen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sie es formuliert haben.
Ja, es gibt
haben.
Leute, können sich besser inszenieren oder eine Rolle spielen und kokettieren vor einer Kamera oder so. Also ich bin ja ein kommunikativer Typ, es ist ja nicht so, als ob ich verschlossen wäre, sondern der Umgang mit anderen Menschen ist ja, wie ich finde, ein Hauptwesensmerkmal von mir, und das ist nicht der Punkt, aber dieses Inszenieren, weil eine Rolle erwartet wird oder eine gewisse Performance, das schreckt mich zurück. Das kann ich nicht so gut. Also ich bewundere Schauspieler ohne Ende für ihre Leistung, weil ich weiß, das könnte ich überhaupt nicht. Aber ich will mal sagen, im Wahlkampf, ich musste mich daran gewöhnen, mein eigenes Gesicht auf Plakaten zu sehen. Ich bin mir immer fremd, immer. Ich finde das immer...
Immer noch?
Ja, unheimlich. Das selbst wenn es schöne Bilder sind, man mag ja manche und manche nicht. Man muss dann immer die anderen nehmen für Plakate übrigens.
Die man nicht mag?
Ja, die anderen Erfordernissen genügen, wo die Augen weit genug auf sind und wo das hell genug ist.
Photoshop, und wo, oder?
Nee, also das kann ich zum Beispiel auch nicht gut haben, wenn da irgendwas wegretuschiert wird. Ich finde sogar ganz witzig, wenn mal ein Haar nach oben steht. Aber ich bin ja auch kein Typ für eine Betonfrisur beispielsweise. Das liegt mir einfach nicht. Aber auf der anderen, und eine gewisse Natürlichkeit und Spontaneität müssen sein, auch wenn man dann nicht ganz so perfekt aussieht. Auf der anderen Seite... Im Wahlkampf möchte ich eins sagen. Ich habe ja einen schwierigen Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf. Aus der Sicht der CDU ist das nicht ganz einfach. Aber in 3 Wahlgängen als Spitzenkandidatin der Berliner CDU immerhin fast 20% Punkte wettgemacht. Ich habe damit 9% CDU, 57% Linke angefangen. Jetzt sind wir bei 38% für Petra Pau und 29% für Grütters. Das liegt, glaube ich, daran, weil die Petra Pau und ich beide eher uneitle Personen sind, beides Frauen, und uns sehr anständig und fair in der Auseinandersetzung dort vor Publikum verhalten. Und meine Erfahrung dort sagt mir, dass die Menschen das auch gutieren und mögen. Wenn man nicht nur in einer Rolle verhakt ist, die CDU ist ganz doll gegen die Linke und umgekehrt, sondern wenn man menschlich und anständig und sich selbst treu bleibt.
Ich glaube, die CDU hat ihre größten Feinde innerhalb der CDU. Also so kommt es mir
das
manchmal.
Das hat jede Partei. Jede Partei hat innerparteilich viel größere Schwierigkeiten als nach außen hin. Das können Sie mir glauben. Das ist alles andere als nur ein CDU-Phänomen.
Haben sich denn die Erbhöfe so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen aufgelöst? Denn Sie hatten ja auch in der Zeit der Lokalpolitik, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch ziemlich schwer mit den Herren bevorzugt.
Naja, ich komme nicht aus Berlin. Ich habe ein Nischenthema Kultur. Dann gilt man schnell als Intellektuelle in Anführungsstrichen, während dass man die CDU Berlin ist groß geworden durch ihre Nähe zu den, wie man so sagt, kleinen Leuten. Und das sind so Milieuunterschiede, die mussten da überwunden werden. Aber wir haben doch hartnäckig miteinander auch die CDU nach ihrem Absturz Anfang des Jahrhunderts, also 2001, wieder hochgebracht, der Frank Henkel und ich. Und ja, ich habe auch keine Mühen gescheut. Also viele Jahre lang Ortsvorsitzende, stellvertretende Kreisvorsitzende. Ich habe alles, was man in einer Partei machen muss, auch fleißig und immer getan, weil ich das wichtig finde. Und im Übrigen ist das auch keine Last, sondern ich habe dabei auch Menschen kennengelernt, die sonst nicht in mein Lebensumfeld gehören. Viele Polizisten, mit denen ich mich inzwischen so angefreundet habe, weil ich einen Wahnsinnsrespekt vor deren Lebensstil und Leistung und Alltag und Bemühen habe und auch Aspekte hier kennengelernt habe, die mir jenseits der Partei ehrlich gesagt verborgen geblieben wären.
Das ist zwar gar kein Schlusswort, aber wir müssen es als ein solches fast nehmen. Sie können noch was zu der Arie der Norma sagen.
Ja,
eigentlich darf ich
ja
jetzt viel mehr gar nicht sagen, das wollten Sie tun, und Sie wollten auch, dass das Mikro offen bleibt, damit Sie ein bisschen mitsingen.
Nein.
Haben Sie gesagt.
Das ersparen wir dem Zuhörer, dem Geneigten. Ich habe ja 4 Jahre in der Oper
gelebt,
gearbeitet.
Sagen Sie
auch gelebt, ja, tatsächlich, das tut man dann nämlich. Und da hat die Rosalind Plowright damals in Bonn im 9. Monat schwanger Schwanger die Norma gesungen von Bellini. Eine wunderschöne, ich finde, eine der schönsten Opern, die es überhaupt gibt. Und da drin gibt es eine Arie Casta Diva, die keusche Göttin. Und wie gesagt, die war im 9. Monat schwanger. Und es gab eine Inszenierung von Jorge Lavelli, die spielte in der französischen Resistance. Also das passte alles irgendwie überhaupt nicht und hat mich trotzdem so wahnsinnig ergriffen, dass das zu einer meiner Lieblingsarien im ganzen Operngeschehen geworden ist. Und ich finde, die schönste Interpretation ist von der Maria Callas. Jetzt kann man sagen, ist ja klassisch. Ich bin ein großer Fan von Jessie Norman beispielsweise, wunderbare Liedsängerin. Aber bei der Casta Diva aus der Norma von Bellini ist Callas nicht zu toppen.
Ich danke Ihnen, Frau Grütters, für die vergangenen 2 Stunden.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Frau Rust und ich, wir haben auch ganz schön, als das Mikro aus war, geplaudert.
Sagen Sie mal, das dürfen Sie doch nicht verraten, sowas. Nein, es ist geheim.
Daran merkt man doch, dass wir hier eine gute Stimmung haben.
Also, das liegt aber sicherlich auch an der Flasche Chantre, die wir getrunken haben.
Haben wir nicht. Das war ein Cappuccino.
Okay, also tschüss, bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.